Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh und herzlich willkommen zurück auf meinem Seelenbrief-Podcast. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Ich hoffe, eurem Iman geht's gut. Und ja, den Umständen entsprechend hoffe ich, dass es allen Menschen, die Verwandte haben, die sich in den Katastrophengebieten befinden, möge Allah unsere Familien schützen, möge Allah alle Menschen schützen, die niemanden haben, der ihnen helfen kann. Und möge Allah all die Menschen annehmen, die durch diese schrecklichen Tragödien wieder zurück zu ihm kehren mussten. Allahumma amin. Ja, für die heutige Podcast-Folge habe ich mir eine Art Q&A überlegt. Ich meine, ich glaube, viele von euch kennen dieses Format schon aus YouTube-Videos oder auch aus anderen Podcast-Folgen. Und ich dachte, weil ich das selbst noch nie gemacht habe, dass es eigentlich eine coole Möglichkeit wäre, hier mit euch nochmal in eine andere Art von Austausch zu kommen. Also auf Instagram mache ich das ja immer mal wieder, dass ich ja Möglichkeiten biete, Fragen zu stellen und dann ja, gebe ich so eine Antwort, die also meiner Meinung entspricht oder auch halt den Dingen, die ich so gelernt habe. Und ja, oft kommt man dann zu einem Austausch, was ich sehr, sehr schön finde. Aber jetzt hier auf Podcast ist es ein bisschen schwieriger, in einen direkten Austausch zu kommen. Aber inshallah, das ist nicht schlimm. Und ich kann euch mit der einen oder anderen Antwort inspirieren oder auch motivieren und so weiter. Gut, ohne viel rumzuschnacken, würde ich dann mal sagen, dass wir uns direkt zu den Fragen begeben. Ich habe erstaunlicherweise ja, viele Fragen bekommen. Hätte ich ehrlich gesagt nicht so mit gerechnet, weil ich dachte, okay, ne, dieses ganze Q&A ist schon so ein bisschen, ja, keine Ahnung. Aber es kamen doch einige Fragen zusammen. Manche Fragen waren schon ein bisschen weird, wenn ich das mal so ausdrücken kann. Ich weiß nicht genau, was mit den Art und Fragen, sage ich mal, gemeint ist, aber die habe ich jetzt einfach mal ignoriert und ich habe mich einfach mal so zu den wesentlichen Fragen begeben, wo ich auch wirklich der Meinung bin, okay, hey, die Person möchte eine ernsthafte Antwort von mir erhalten. Gut, fangen wir mal an mit der ersten Frage. Und zwar ist die erste Frage, wie kann man den Islam als Frau am besten verbreiten? Schon mal eine sehr schwierige Frage zu Beginn. Obwohl, ich sag mal so, so schwierig ist sie eigentlich nicht, denn es gibt super viele Möglichkeiten, wie eine Frau, also explizit ist ja hier die Frage, über eine Frau, wie eine Frau den Islam am besten verbreiten kann. Es gibt viele Möglichkeiten. Ich würde sagen, dass man die Umstände betrachten sollte, dass man die eigenen Fähigkeiten betrachten sollte und auch die Zeit, die man hat, die man in die Verbreitung, sage ich mal, des Islam investieren kann. Was heißt denn über Verbreitung des Islam? Ich nehme mal an, also das Wort, das du meinst, ist Dawa, auf Arabisch, zum Islam einladen. Wie man am besten als Frau zum Islam einladen kann. Ja, da muss man, ne, seine Umstände betrachten, seine Fähigkeiten, seine Talente und schauen, was kann sich aus diesen ganzen Komponenten ergeben? Also welche Nische ergibt sich da für mich? Ich finde das Wort Nische immer sehr, sehr gut, sehr, sehr passend für dieses Thema. Also wir sehen ja, es gibt zahlreiche Themengebiete, auf die man sich fokussieren kann, auf die man seinen Schwerpunkt setzen kann. Aber letztendlich muss es etwas sein, wofür du letztendlich brennst. Der Islam, was ist der Islam? Der Islam ist allumfassend. Also in jedem Lebensbereich kann man den Islam irgendwie anwenden, auf jeden Lebensbereich. Deswegen muss man sich da erstmal auf ein Thema spezialisieren, auf eine Nische. Und das bedarf auch Selbstreflexion irgendwo. Ne? Man muss ja wissen, hey, was passt mir, was liegt mir, wofür interessiere ich mich extrem. Und dann muss man schauen, dass man sich für dieses Gebiet Wissen aneignet. Ne? Man kann ja nicht einfach online gehen oder einfach sich hinstellen irgendwo und dann den Islam irgendwie versuchen zu verbreiten, obwohl man ja gar kein fundiertes Wissen hat eigentlich. Also es ist wichtig, dass man Lehrer hat, dass man Bezugspersonen hat, auf die man immer wieder zurückkommen kann, wenn sich islamische Fragen ergeben und dass man dann auch mit diesen Personen in eine Art, ja, in eine Art Austausch kommen kann. Ja, das ist mir jetzt erstmal so auf Anhieb eingefallen. Also Wissen aneignen ist sehr, sehr wichtig, denn wenn man jetzt ohne Wissen irgendein Thema verbreitet und man sollte sich als Laie immer Also man sollte immer eine gewisse Respektdistanz haben, was hochtheologische Themen angeht. Denn wozu gibt es Gelehrten oder Gelehrtinnen? Wozu gibt es die? Die haben gelernt, die haben sehr, sehr lange gelernt, sehr, sehr viel gelernt. Und diese Menschen sollte man ja auch dahingehend einfach respektieren, indem man solche hochtheologischen Fragen auch einfach ihnen überlässt. Natürlich lernt man ja auch als Laie, als Schüler oder als Schülerin von diesen Menschen. Aber dass man sich einfach nicht in diese Position begeben sollte, zu sagen, hey, ich kann jetzt einfach ganz gemütlich über Akida und so weiter sprechen. So. Ich bin immer der Freund, also so habe ich mir auch, sage ich mal, meine Nische überlegt, dass man sich alltägliche Themen sucht, Themen, womit ja, man vielleicht etwas leichter, worüber man etwas leichter sprechen kann und die nicht hochtheologisch sind. Natürlich gibt es für jedes Themenfeld auch hochtheologische, wie sagt man, Themengebiete, ne? Also innerhalb eines großen Themas, nehmen wir mal das Thema Freundschaft zum Beispiel, ne? Wenn man jetzt über die Freundschaft sprechen möchte im Islam und so weiter und so fort, oder ja, nehmen wir mal das Beispiel, dann gibt es ja auch innerhalb des Themengebiets Freundschaft, gibt es theologische Ansätze, so hochtheologische Ansätze. Ja, und da sollte man einfach schauen, dass man da vielleicht sich austauscht mit wissenden Menschen, bevor man da irgendetwas predigt oder ja, in die Welt hinaussetzt. Also das kann ich auch nur ans Herz legen. Ne? Ich bin ja ein paar Jahre schon in dieser Online-Welt und ja, habe da auch so versucht, ganz am Anfang so meine Nische zu finden, zu gucken, hey, in welche Richtung kann man gehen. Natürlich ist ja auch die Einladung, also die Dauer, auch nicht jedermanns Sache. Man muss da auch immer schauen, hey, bin ich ein Typ dafür? Ne? Kann ich mit Menschen reden? Kann ich Menschen einladen? Kann ich Menschen, das ist vielleicht sogar mit die wichtigste Komponente, kann ich Menschen zuhören? Kann ich ihnen gut zuhören? Weil meistens ist es so, dass man zuhören muss, richtig zuhören muss, um zu wissen, worauf man antworten soll. Also was will der Mensch? Wie sollst du ihn einladen am besten und was für Fragen hat der Mensch und so weiter und so fort. Ja, und außerdem ist ja auch nicht immer so, die erste Anlaufstelle muss ja auch immer nicht das Internet sein. Also wenn jetzt die Frage war, ne, wie kann man den Islam am besten als Frau im Internet verbreiten? Das Internet ist ja nicht die erste Anlaufstelle. Also das muss ja gar nicht sein. Es kann auch einfach im realen, privaten Kreis passieren, dass man vielleicht sich in Moscheerunden mit Mädels trifft und ja, über verschiedene religiöse Themen spricht, einen Kreis leitet, sowas in die Art. Aber da ist ja natürlich auch immer wieder vorausgesetzt, dass man sich Wissen aneignet, bevor man Wissen weitergibt. Ja, ich hoffe, das ist eine zufriedenstellende Antwort. Außerdem würde ich auch immer aufpassen, also wenn es jetzt ums Internet geht. Die Erfahrung habe ich gemacht. Erstens, das Internet vergisst nicht. Also wenn man Dinge reinstellt, dann sollte man auch wirklich 3, 4 Mal darüber nachdenken, was man ins Internet reinstellt. Und dazu gehört auch, wie man sich präsentieren möchte im Internet. Ob es nicht, ne, so ist, dass man sichtbar ist oder nicht sichtbar, sollte man sich auch überlegen. Und welche Plattformen man benutzt und wie man auch viral gehen möchte. Also Fakt ist, man sieht ja, nur Quatschvideos gehen wirklich, wirklich viral. Also da sollte man versuchen, seine Prinzipien nicht zu verbiegen und zu schauen, dass Allah da einem hilft, macht viel Dua. Und ja, und die wichtigste Komponente habe ich vergessen, immer dafür Dua machen, dass Allah einem seine eigenen Stärken aufzeigt und dass man diese Stärken auf seinem Wege nutzen kann. Also da habe ich eine Dua für, möge Allah uns einsetzen und nicht ersetzen. Das ist die Dua, die wirklich mein All-Time-Favorite ist. Und mit dieser Dua schließt du ja schon mit ein, Allah zeigt mir den richtigen Weg, setze mich ein für das Gute und zeige mir, womit du mich einsetzen möchtest und mach mich stark darin und so weiter und so fort. So viel zur ersten Frage. Kommen wir zur zweiten Frage. Wie soll man seinen Familienmitgliedern Nasiha geben, die nicht so praktizierend sind oder einige Sachen nicht so streng sehen, wie zum Beispiel Non-Mahrams berühren? Das war eine ganze Frage, ja. Also an allererster Stelle würde ich Dua machen. Dua machen für die Familienmitglieder, Dua machen natürlich auch mal für sich selbst, dass Allah ihre Herzen erweichen soll und dass Allah ihnen das Richtige vom Falschen aufzeigen soll. Denn ohne dass Allah ihre Herzen nicht empfänglich macht, passiert nicht viel. Und natürlich spielt der Ton macht hier die Musik. Also auf welche Art und Weise möchtest du deiner Familie eine Nasiha geben? Und ich weiß, und das sagen auch andere Lehrer, das habe ich immer mal wieder gehört, ich glaube, Numan Ali Khan hat mal dazu einen kleinen Short gehabt oder so. Es ist das Schwierigste eigentlich fast, seinen eigenen Familienmitgliedern eine Nasiha zu geben, weil deine Familie kennt dich komplett. Sie weiß, sie kennt deine Schwächen, sie kennt auch deine Stärken, sie weiß, wie verrückt du vielleicht manchmal bist und was für Fehler du auch machst und so weiter. Deswegen ist es immer schwierig, wenn man von oben herab jetzt zum Beispiel auf seine Familienmitglieder spricht. Natürlich sollte man generell nicht von oben herab mit irgendwelchen Menschen sprechen, aber Familienmitglieder reagieren da, glaube ich, noch mal ein wenig allergischer, wenn sie der Auffassung sind, dass du irgendwie arrogant sprichst oder dass du, ne, von weiter oben sprichst, mit deiner Nase gehoben. Ja, deswegen würde ich immer erstmal Dua machen, dass Allah ihre Herzen erweichen soll, dass Allah dir die richtigen Worte auf die Zunge setzen soll. Das ist auch eine wichtige, wichtige Dua. Denn wenn Allah dir nicht die passenden Worte gibt, mit denen du auch die Herzen deiner Familien triffst, dann passiert auch nicht viel. Also erstmal dazu Dua. Und ja, also ich glaube, jeder hat mal die Erfahrung gemacht, dass er mal auf falsche Art und Weise mit seiner Familie Dawa gemacht hat. Ne? Und das ist wieder darauf zurückzuführen, dass man das wahrscheinlich einfach mit falscher Herangehensweise gemacht hat, ne? Und dann so dieser Art Hochmut impliziert wurde. Und Geduld. Geduld ist mir gerade eingefallen. Geduld ist das Wichtigste. Man muss einfach geduldig sein. Gerade mit seinen Familienmitgliedern sollte man geduldig sein. Denn man hat sie ja ein Leben lang mit sich, bei sich. Und sie mit einer Energie abzustoßen, ist da nicht so wirkungsvoll, weil man ja nicht einfach Cut mit ihnen machen kann. Das geht ja nicht. Deswegen sollte man eigentlich einfach immer Geduld haben. Und wenn es jetzt im letzten Teil deiner Frage stand, zum Beispiel nicht Mahram berühren und so weiter. Ja, also das ist eigentlich ganz wichtig. Einfach du musst deine eigenen Prinzipien haben. Die hast du ja auch so mit diesem Statement, dass du dein Nicht-Mahram nicht berührst, was ja islamisch vollkommen richtig ist und auch so sein sollte, dass du aber dieses Prinzip hast, klarstellst auch mit deiner Familie, respektvoll kommunizierst und sagst, hey, so sieht's aus, ich habe diese Meinung für mich angenommen und ich möchte sie auch so praktizieren. Es wäre schön, wenn ihr mir diesen Weg auch irgendwo ein bisschen einfach machen könntet. Also falls es Familienmitglieder gibt, keine Ahnung, die euch zwingen, euren Cousin so ultra doll zu knuddeln und so weiter. Also, ne, muss nicht sein und ich glaube auch nicht, dass irgendwelche Familien das so erzwingen. Aber wenn das der Fall sein sollte, dann sollte man das auf jeden Fall kommunizieren. Und letztendlich, also kann man ja irgendwo, hat man ja auch irgendwo Eigenbestimmungsrecht. Also, dass man auch gerade stehen muss für seine Prinzipien. Also wenn es sich ergibt, dass zum Beispiel, keine Ahnung, der Cousin dir, ne, wir reden jetzt davon, wenn der Cousin auch die Geschlechtsreife erreicht hat und du selbst auch, dass er dir die Hand geben will oder so, dass du einfach höflich dankst, höflich ablehnst. Ja, und eigentlich, ne, wenn die Familie auch islamisch ist, muss sie das irgendwo auch verstehen. Also wird sie das verstehen, meine ich damit. Sie wird dieses Prinzip irgendwo schon mal gehört haben. Also nicht wie bei zum Beispiel Nicht-Muslimen, wo man ja das nochmal von vorne erklären müsste, dass das im Islam so ist und so weiter und so fort. Ja, möge Allah es dir einfach machen, möge Allah uns erstmal recht leiten an erster Stelle und dann auch unseren Familienmitgliedern helfen. Kommen wir zur dritten Frage. Ist man islamisch gesehen verpflichtet, seinen Eltern zu erzählen, wie die Beziehung gerade läuft? In Klammern zum Beispiel gut, schlecht, Probleme etc. Also, man ist nicht islamisch verpflichtet, seinen Eltern von seiner Beziehung zu erzählen. Also, das steht einem frei. Man kann sehr gerne man kann sehr gerne über seine Beziehung berichten. Ne? Vor allen Dingen, wenn es jetzt die Eltern, der engste Rahmen ist, wir reden jetzt vom engsten Rahmen, deine Eltern, deine Geschwister, kann man immer mal wieder so über seine Beziehung sprechen, wenn es sich ergibt. Das ist ja gar kein Problem. Aber hier muss nicht hier darf nicht der Eindruck entstehen, dass es islamisch verpflichtet ist. Das ist es nicht. Also, wenn die Beziehung wirklich schlimm und gefährlich für die Frau sein sollte, zum Beispiel, dann sollte sie schon ihre Eltern mit einbinden, weil ihre Eltern da die Nächsten sind. Ne? Die Eltern haben ja sozusagen ihre Tochter dem Mann übergeben und somit auch die Verantwortung übergeben. Aber wenn der Mann seinen Verantwortungen nicht nachkommt oder auch Gewalt entsteht, verbale oder auch nonverbale Gewalt, dann sind die Eltern die Nächsten natürlich, die davon erfahren sollten. Und damit sie auch helfen können und mögliche Lösungsansätze finden können und so weiter. Aber wenn die Beziehung ganz normal ist und gut läuft und einfach nur ganz, ich sag mal, normale, alltägliche, kleinere Konflikte hat und so weiter, das ist ja nicht schlimm. Also da sollte nicht irgendwie die innere Schuld entstehen, dass man da auf jeden Fall seinen Eltern erzählen muss. Denn man soll sich echt ein Prinzip merken. Wenn man bei jedem kleinsten Konflikt sofort die Familie aufsucht, also sofort die Mutter und den Vater aufsucht, um den explizit über jedes Detail zu erzählen, dann verschwindet wirklich automatisch die Sympathie langsam, langsam gegenüber dem Ehemann aus den Herzen der Eltern. Weil die Eltern vergessen nicht. Wenn sie merken, okay, ne, dein Ehemann zum Beispiel, er ist so und so und er redet so und so mit dir manchmal und ihr befindet euch ja da in Konfliktsituationen. Ist ja klar, dass der eine vielleicht ein bisschen lauter wird, ne? Wirst du ja vielleicht auch, wenn ihr euch streitet. Aber ihr könnt euch im nächsten Moment wieder versöhnen und alles ist wieder beim Alten und in Ordnung und dein Herz fühlt sich wieder toll an und so weiter. Aber deine Eltern werden das nicht vergessen. Und ich glaube, das ist irgendwo nicht schön für eine langfristige Beziehung, auch so kollektiv, sage ich mal, mit der Familie eingeschlossen, weil dann die Eltern immer ein schlechtes Gefühl im Hinterkopf haben werden, was deinen Ehemann betrifft. Und ich glaube, das möchtest du nicht haben. Also, aber natürlich, das ist natürlich jedem selbst überlassen. Und man sollte sich einfach mal vorstellen, dass der Mann zum Beispiel bei jeder Kleinigkeit zu seiner Mutter rennt und ihr dann davon erzählt oder zu seinem Vater rennt. Das ist ja auch nicht schön, ne? Sonst rückt er dich damit automatisch in ein schlechtes Licht, obwohl das einfach nur Sachen sind, die ihr unter euch klären solltet. Ja, das ist, finde ich, meiner Meinung nach ein wichtiges Prinzip, dass man Sachen immer erstmal selbst klären sollte. Aber ich sehe hier gerade, dass die vierte Frage ich damit verbinden kann. Und zwar ist hier die vierte Frage: Dürfen sich Eltern islamisch gesehen in die Beziehung einmischen? Per se nicht, denn es ist ja eure Beziehung. Aber wenn es einen ernsthaften Grund dafür gibt, dann besteht natürlich die Möglichkeit, dass sich die Eltern einmischen dürfen. Und was bedeutet auch einmischen? Einmischen bedeutet, dass sie zeigen, dass sie da sind, dass sie präsent sind, dass wenn es Streitereien oder Anspannungen gibt, die man unter sich nicht klären kann, dass dann die Eltern da sind, um zu helfen. Und natürlich ist es ja das Traumszenario und sollte eigentlich aber auch so sein, also Eltern sollten sich so verhalten, dass sie erstmal diplomatisch an die Sache herangehen sollten. Sprich, okay, der Ehemann sollte sich aussprechen dürfen und die Ehefrau sollte sich aussprechen dürfen. Und wenn man dann sieht, okay, hey, die eigene Tochter ist gerade im Unrecht, dass man dann auch so fair sein sollte, und das ist auch islamisch die Pflicht, dass man auch so fair sein sollte, um für den Mann einstehen zu können, wenn die eigene Tochter einen Fehler gemacht hat. Also nochmal, um auf deine Frage zurückzukommen, ob sie sich islamisch gesehen einmischen dürften. Sie dürften sich in ernsthaften Lagen einmischen, also wenn wirklich ein ernsthafter Grund besteht. Ja, also ich meine, das sind ja dann auch die Eltern. Und wenn irgendwas deiner Beziehung schädlich sein sollte oder gefährlich sein sollte, dann haben sie natürlich als deine Eltern das Recht, sich mit einzubringen. Ich tausche mal das Wort einmischen in mit sich einbringen aus, dann klingt das vielleicht ein bisschen besser. Okay, kommen wir zur Frage Nummer 5. Manchmal fühle ich mich sehr, sehr schlecht, wenn ich eine Sünde begehe. Ich will jedes Mal davon weg, aber weiß nicht, wie ich es machen soll. Es fühlt sich für den Moment gut an, aber danach schrecklich. Ich fühle mich ekelhaft und wünschte, es wäre nie passiert. Wie kann ich davon abkommen? Also, wenn ich die Frage erstmal so lese, dann frage ich mich als allererstes, über welche Sünde du sprichst. Vielleicht ist das auch irgendwo relevant für die Beantwortung der Frage, dass man weiß, über welche Sünde hier gerade gesprochen wird. Aber ich versuche jetzt die Frage mal ein bisschen allgemein zu beantworten, weil man das vielleicht auf ja, viele Sünden anwenden kann. Also es ist erstmal wichtig, dein Umfeld dir näher anzuschauen. Hast du Freunde, die dich dazu ermutigen, Sünden zu begehen? Hast du Familienmitglieder, die dich ermutigen, gewisse Sünden zu begehen? Und so weiter und so fort. Schau erstmal die Menschen, die dir am nächsten sind. Ermutigen sie sich zur Sünde oder helfen sie dir eigentlich sogar, von diesen Sünden abzukommen? Und diese Menschen hältst du ganz, ganz doll fest. Und dass man auch mal versucht zu schauen, okay, hey, was mache ich denn in meinem Alltag? Also besuche ich regelmäßig die Moschee, wenn ich jetzt zum Beispiel ein Bruder bin, gehe ich regelmäßig und versuche, wenn ich es schaffe, ne, vielleicht nach der Arbeit, nach dem Studium, was auch immer, meine Gebete in der Moschee zu verrichten. Versuche ich regelmäßig am Koran mich zu binden. Also sprich, dass du ne, mit Hefs anfängst, dass du einfach mit dem Lesen anfängst und so weiter. Also dass du dich beschäftigst. Du musst dich beschäftigen mit Dingen, die dich weiterbringen. Weil oft ist es so, das hat mir eine Person mal gesagt, und zwar hat sie gesagt, also wenn man nicht beschäftigt ist, wenn man zu viel Freizeit hat, zu viel Freizeit führt dazu, dass man viel eher schmutzige Dinge begehen kann. Also viel eher dazu, dass man sündigen kann. Also die Person hat mir von diesem Prinzip erklärt sozusagen, dass es in der Art, also in der Form, wenn man nichts zu tun hat, viel einfacher ist. Denn warum? Ja, weil dein Kopf nicht beschäftigt ist mit anderen sinnvollen Dingen und dann eher dazu verleitet wird vom Shaitan, an Dinge zu denken oder Dinge, die vorzunehmen, die schmutzig sind, die nicht erlaubt sind. Deswegen an zweiter Stelle, bevor du jetzt schaust, okay, hey, ne, wer ist denn mein Umfeld? An zweiter Stelle, wie verbringe ich eigentlich meine Zeit? Was konsumiere ich? Habe ich irgendwelche Dinge, die mich beschäftigen, sprich Uni, Arbeit, Lesen, die Wissen aneignen, all diese Dinge. Und ich meine, wenn du dir auch Wissen aneignest, das macht ja auch was mit deinem Herzen. Und Stichwort Wissensaneignung. Gehst du regelmäßig Moscheekreise besuchen? Weil in diesen Moscheekreisen sind rechtschaffene Menschen. Und auch Engel sind in diesen Moscheekreisen anwesend. Also man sollte vielleicht sich dann dorthin begeben, wo es ultra schwer ist, Sünden zu begehen. Wenn es jetzt zum Beispiel eine Sache ist, über die du sprichst, die du zu Hause machst und die weiß ich nicht, wo es einfacher ist, dass man die Sünde zu Hause begehen kann, dann versuch dich viel wie möglich draußen aufzuhalten. Also draußen im Sinne von, dass du in die Moschee gehst, dass du unter Leuten gehst, die rechtschaffen sind. Und wenn das alles immer noch nicht viel bringt, dann würde ich mir auf jeden Fall ernsthafte Hilfe suchen bei Experten, bei Gelehrten, bei Schuyuch, bei Lehrern, Imamen in deiner Nähe. Also dass du dich vielleicht mit diesem Problem einem Menschen anvertraust, der wissend ist und der dir dahingehend auch ein bisschen expliziter helfen kann. Weil ich weiß ja gerade gar nicht, was das, also was die Sünde genau ist. Und noch eine Sache, die ich dir sehr, sehr ans Herz legen würde, ist das Tahajjud-Gebet. Also wenn dich irgendetwas wirklich schwer, schwer, schwer belasten sollte, dann würde ich wirklich empfehlen, zum Tahajjud aufzustehen und diese Last einfach mal von dir runterzuweinen, runterzusprechen. Denn wir wissen, Allah ist im ersten Himmel im Tahajjud. Und fragt seine Diener noch viel näher, noch viel intimer, gibt es denn irgendeine Angelegenheit, bei der ich meinen Diener helfen kann? Also ne, wer möchte, dass ich ihm vergebe, dass er um Vergebung bitten und so weiter. Also ganz viel Dua, Hilfe suchen, dein Umfeld anschauen, Moscheekreise besuchen und Lehrer suchen, die dir da vielleicht ein bisschen konkreter helfen können. Ich hoffe, dass ich dir vielleicht dahingehend ein bisschen weiterhelfen konnte. So, kommen wir zur sechsten Frage. Und ich sehe gerade, dass ich fast schon eine halbe Stunde aufgenommen habe. Deswegen gucke ich, dass ich da vielleicht noch ein, zwei Fragen mitnehme, damit die Podcast-Folge jetzt auch nicht den Rahmen sprengt. So, was ist denn... ja, hast du... Oder? Was ist? Genau. Hast du Tipps, wie man den Koran lernt, sodass er nicht nur im Kurzzeitgedächtnis, sondern auch im Langzeitgedächtnis bleibt? Ich vergesse gelernte Suren so, so schnell. Ja, also, dieses Problem haben, glaube ich, viele, mich natürlich mit eingeschlossen. Also, ich meine, den Koran zu lernen, das ist ein Struggle für sich. Das ist ein wunderbarer Struggle, aber das ist ein Struggle für sich. Und natürlich gibt es Suren, die einfacher sind und die etwas schwieriger sind. Und das ist ja auch irgendwo auf jeden Menschen nicht gleich anzuwenden. Also es gibt ja Menschen, die schneller lernen, Menschen, die etwas langsamer lernen und beide sind gut. Ich meine, beide lernen. Aber ich glaube, das kann man schlecht so pauschalisieren. Darauf wollte ich hinaus. Dennoch, wenn ich jetzt nur aus meiner persönlichen Erfahrung spreche, wenn ich überlege, wann konnte ich gewisse Ayat vielleicht besser lernen und wann etwas schwieriger, ist, wenn man ja wirklich immer dabei ist, sie zu rezitieren. Sprich, also das habe ich auch von meiner Koranlehrerin den Tipp mitbekommen, also dass man erstmal den Mushaf vor sich hat. Denn den Mushaf anzuschauen, das ist schon Ibadah, subhanallah. Den Mushaf nur anzuschauen, das wusste ich vorher nicht. Also, dass du den Mushaf immer aufgeschlagen vor dir hast, ihn anschaust und versuchst zu schauen, okay, dass du auch mit deinem fotografischen Gedächtnis arbeitest. Weil das ist auch mit einer der Weisheiten, warum man mit dem Mushaf lernen sollte. Ich hatte sie nämlich gefragt gehabt, ob es okay ist, wenn ich zum Beispiel mit einer gewissen App lerne. Also, dass ich immer mal wieder switche von der App zum Mushaf, also ich meine den Koran damit, wenn ich Mushaf sage, dass man da immer wieder switcht. Und sie hat mir das abgeraten. Sie meinte, dass ich mir wirklich den Mushaf vor Augen führen sollte, beziehungsweise ihn mir zur Hand nehmen sollte und dann mit ihm alleine lerne. Weil, ganz einfach, wenn du eine Sura vor dir hast und du möchtest sie lernen, wirst du sie dir mehrmals durchlesen, wirst du sie dir mehrmals angucken und da dein fotografisches Gedächtnis mit dir mitarbeitet, also deine Augen, wirst du dir merken können, wo du welche Ayah gelesen hast. Sprich, wenn du dann die Sura ohne den Mushaf wiedergeben möchtest, also ne, zum Beispiel Muraja'a machen möchtest, das Wiederholen einer Sura, dann hast du noch im Kopf, wo die Ayah genau war, auf welcher Seite. Also das passiert, wenn man eine Sura wirklich mehrmals liest und sich dann durch das Lesen merkt, wo was genau stand. Das ist quasi ein Phänomen, subhanallah, was von vielen Koranlehrern weitergegeben wird. Und ich habe damit auch sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, dass ich einfach wusste, okay, diese Ayah steht jetzt da und der Anfang dieser Ayah ist jetzt das und so weiter. Also dass du den Mushaf aktiv mit in dein Lernen einbringst. Der ist super, super wichtig. Und wenn du jetzt mal unterwegs sein solltest und den Mushaf mal nicht zur Hand hast, dann ist es wichtig, dass du auch den Koran hörst, dass du im Auto Koran anhast. Nicht Musik, nicht Anashid, den Koran, wenn du ihn lernen möchtest. Weil Langzeitgedächtnis, also damit etwas lange in dein Gedächtnis kommt, in dein Langzeitgedächtnis, ist es wichtig, dass du dich ja immer wieder damit beschäftigst. Das macht ja irgendwo Sinn. Und dann sollte man sich quasi in jeder Zeit damit beschäftigen. Wenn du zu Hause bist und die Möglichkeit hast, den Mushaf in die Hand zu nehmen, dann nimmst du ihn in die Hand. Aber wenn du unterwegs bist und aber auch die Möglichkeit hast, den Mushaf mitzunehmen, dann nimm ihn auch mit. Aber wenn du dich gerade am Autofahren befindest oder so, dann ist es sinnvoll, da immer den Koran laufen zu lassen. Und subhanallah sagt auch im Koran, er macht den Koran einfach, er ist einfach zu lernen. Aber natürlich... Ich meine, man muss sich ja vorstellen, da steckt ein so gewaltiger Lohn dahinter, den Koran zu lernen, geschweige denn auswendig zu lernen komplett. Das heißt, mit diesem Lohn muss ja auch ein gewisser Struggle einherkommen. Ein Lohn, also ein gigantischer Lohn kommt ja nicht von allein. Das heißt, es ist gut, dass du damit strugglest, aber ich hoffe, ich konnte dir da so ein bisschen helfen, da vielleicht ein bisschen besser mit deinem Langzeitgedächtnis zu arbeiten. Und natürlich gib dir Zeit, sei geduldig mit dir selbst. Das kommt alles. Subhanallah. Also auch, ich habe mal auch von Leuten gehört, die den Koran auswendig gelernt haben, dass sie auch meinten, Subhanallah, in der ersten Phase struggles du extrem. Du musst dich da ja erstmal annähern. Der Shaitan hat auch gar keinen Bock, dass du das tust. Dein Nefs hat auch gar keine Lust, den Koran auswendig zu lernen. Das heißt, du kämpfst gegen viele, viele Feinde an, sage ich mal, ja. Und das macht dir irgendwo auch müde. Subhanallah, körperlich als auch seelisch macht das irgendwo müde. Aber es füttert deine Seele, es füttert dein Herz. Und kein Muslim kann sagen, dass die Zeit, die er dem Koran investiert hat, verlorene Zeit gewesen ist oder dass er die Zeit bereut. Niemals würde ein Muslim sowas sagen. Im Gegenteil, man bereut die Zeit, die man nicht dem Koran gewidmet hat. Aber ich kann dir hierzu auch einen Podcast empfehlen. Den Podcast hören mein Mann und ich super gerne. Und zwar ist es der Podcast heißt Tartil Podcast. Ich kann euch den mal buchstabieren. Ja, ich weiß gerade gar nicht, wo. Wie der heißt. Ah ja, Tartil Podcast einfach. Also wie die App Tartil. So heißt auch der Podcast. Also gibt einfach ein bei Apple Podcast zum Beispiel Tartel. Da ist es so, dass ein Bruder, also der ist auch Hafiz und Koranlehrer, der interviewt verschiedene junge Menschen oder auch Menschen, ich weiß nicht, wie alt die jetzt alle sind, aber von jung bis alt interviewt er Menschen, die auf dem Weg sind, den Koran auswendig zu lernen oder ihn bereits schon auswendig gelernt haben. Und diese Menschen geben dann Tipps mit für die Zuhörerschaft und es ist wirklich Gold wert, dieser Podcast. Es ist so, so schön, diesen Menschen zuzuhören und zu sehen, welchen Weg sie hatten, welchen Struggle sie hatten und dass man einfach realisiert, dass man den Koran wirklich aktiv in sein Leben einbringen muss, damit man Erfolge erzielt. So, jetzt habe ich noch zwei letzte Fragen. Ich nehme die mal mit auf, weil die sehr, sehr ähnlich sind und ich versuche mal nicht so lange auf die einzugehen wie bei den anderen Fragen. Und so, Nummer 9. Welche Fragen sind wichtig für eine Partnerwahl? Woher weiß ich, ob es der Richtige ist? Vor allem, wenn zum Beispiel die Familie dagegen ist. Wenn er nicht die gleiche Nationalität hat, muss es sich in Anführungszeichen lohnen, Fragezeichen, soll man trotzdem heiraten, auch wenn die Familie dagegen ist. That's a tough one. Also, das ist nicht so einfach zu beantworten. Ich bin mir sicher, Lehrer, also wissende Menschen, würden diese Frage auch nicht so direkt beantworten können, weil sie sehr situationsbedingt ist. Ich finde so eine Frage immer, die kann man nicht so pauschal beantworten. Ja, es gibt Leute, die haben gegen den Willen ihrer Eltern geheiratet und es war okay. Aber per se würde ich das nicht empfehlen und auch nicht die Lehrer, mit denen ich mich mal ausgetauscht habe, würden das so nicht empfehlen. Weil, warum? Angenommen, man hat dann irgendwie Probleme mit seinem Ehepartner. Ne? Es ergeben sich einfach große Konflikte im Laufe der Ehe. Und dann hatte die Frau, sage ich jetzt mal expliziter, weil, ich spreche jetzt mal die Frau. Natürlich gibt es auch Männer, die gegen den Willen ihrer Eltern heiraten, aber ich spreche jetzt mal über Frauen, weil ich ja auch mehrheitlich zu Frauen spreche. Wenn du jetzt, Schwester, gegen den Willen deiner Eltern heiraten solltest, diesen Bruder, und du dich aber mit diesem Bruder dann im Laufe eurer Ehe komplett fetzt und wirklich eure Ehe komplett auf der Kippe steht, wen hast du denn dann noch? Also wer steht dir denn dann bei, wenn du gegen den Willen deiner Eltern gehandelt hast und sie wütend gemacht hast und wirklich, ich sag mal, volle Karte auf diesen Mann gesetzt hast, aber deine Familie war dir in dem Moment total egal. Weißt du? Also ich finde, dass das ein großes Risiko mit sich birgt und ich würde da so ein bisschen abwägen. Also es kommt echt drauf an, was das für Umstände sind, ob das Eltern sind, die dir per se niemanden erlauben zu heiraten. Es ist schwierig. Und die Frage war ja auch, was wichtig ist für eine Partnerwahl. Wichtig ist die Kompatibilität. Also ich glaube sogar mit dem Din ist die Kompatibilität das Wichtigste. Also dass ihr zusammenpasst. Und woher weißt du, dass ihr zusammenpasst? Indem du die richtigen Fragen stellst. Und woher weiß ich, dass es der Richtige ist? Ja, indem du die richtigen Fragen stellst. Und da möchte ich auf mein Buchprojekt hinweisen, das sich ja gerade in Bearbeitung findet. Egal, lass mir einfach machen, Ermin. Da werde ich auf diese Dinge inshallah eingehen und sie auch ein wenig ausführlicher beantworten und auf sie eingehen. Und ich werde auch in Absprache mit Lehrern sein, damit ich da islamisch nicht irgendwelche Fehltritte mache, inshallah, bidnillah. Ja, da möchte ich inshallah darauf hinweisen und ich hoffe, dass ihr gespannt seid, dass ihr sehr, sehr viel Interesse habt an dieses Buch, an diesem Buch, und inshallah wird das dann bald erhältlich sein. Bald inshallah, ich bin ja noch in Bearbeitung, aber ich werde euch inshallah auf meinem Instagram näher Informationen dazu geben und auch auf meinem Podcast werde ich euch inshallah auf dem Laufenden halten, inshallah. Nummer 10, ich bin immer noch nicht verheiratet. Ich lehne jeden Bruder ab, der mir vorgeschlagen wird. Entweder ist es die Angst davor, diesen Schritt zum Kennenlernen zu gehen, oder der Bruder gefällt mir nicht. Aber meistens überwiegt die Angst. Okay, du hast ja deine Frage schon irgendwo ein bisschen beantwortet. Ich hätte dich jetzt gefragt, warum lehnst du per se Brüder ab? Also, was ist der Grund? Das ist nämlich... Nicht sinnvoll, jeden Bruder sofort abzulehnen, wenn man sich in dem Wunsch befindet, zu heiraten. Also ich sehe anhand deiner Frage, anhand deiner Äußerung, ich bin immer noch nicht verheiratet, dass du von dir irgendwo erwartest, wahrscheinlich schon verheiratet zu sein. Auch da, aber mach dir keinen Druck. Man kann sein Qadr, sein Nasib nicht wirklich beschleunigen, wenn es nicht das Timing von Allah ist. Also man muss doch irgendwo ein bisschen das Vertrauen haben und auch die Geduld haben, dass erst dann etwas passiert, wenn Allah es bestimmt oder wenn Allah es erlaubt. Deswegen bringt das nicht, sich wirklich bezüglich dieses Themas komplett unter Druck zu setzen. Also natürlich, man kann gewisse Maßnahmen ergreifen, man kann auch seinen Teil tun und darauf werde ich inshallah auch im Buch eingehen. Aber da ist natürlich eine essentielle Handlung, die man da vollbringen kann. Genau. Ansonsten Angst. Ich gehe mal auf das Prinzip jetzt der Angst ein bezüglich des Kennenlernens, aber darauf werde ich auch expliziter, inshallah, schriftlich nochmal eingehen. Ich würde mir mal überlegen, vor was hast du denn genau Angst? Also ist es die Angst, sich jemandem zu öffnen? Ist es die Angst, dass du dir schlimme Szenarien ausmalst, was eine mögliche Ehe mit sich bringen kann? Was genau? Definiere deine Angst etwas genauer. Und wenn du siehst, dass das irrationale Ängste sind, dann würde ich schauen, dass ich diese irrationalen Ängste aus meinem Herzen beseitige und wisse, dass Allah größer ist als diese irrationalen Ängste. Allah ist generell größer als alles, aber dass du dich einfach mit dieser Erkenntnis beruhigst, dass du dein Herz beruhigst. Denn ohne ein gewisses Risiko kann ja nichts passieren. Also wenn jeder Mensch, der geheiratet hat, ich rede jetzt mal über mich, wenn ich Angst gehabt hätte, meinen Mann kennenzulernen damals, wenn ich Angst gehabt hätte und diese Angst hätte mich so stark blockiert, dass ich gesagt hätte, nein, ich will erst gar nicht schauen, ob wir kompatibel sind oder nicht, dann hätte ich ja nicht geheiratet. Und das würden ja viele Leute sagen, subhan. Also das ist ja ein Prinzip, das auf jeden anwendbar ist. Es ist normal, dass es gewisse Ängste gibt, gewisse Sorgen gibt, aber man sollte sie auch irgendwo begründen können und schauen, hey, sind sie rational oder sind sie irrational? Und wenn sie rational sind, wenn sie begründet sind, dann was kann ich gegen diese Ängste tun? Es gibt inshallah immer Lösungen, die man machen kann. Und ich meine auch allein, ne, das ist ja im Islam heißt, dass die Frau ihren Wali haben soll, das hat ja auch seine Weisheit. Und das hilft auch der Angst entgegen, dass du weißt, hey, ich habe jemanden, der hinter mir steht, der für meine Interessen einsteht, der stellvertretend für mich ist, der mich auch auf diesem Weg begleiten und beschützen wird. Also sollst du gar keine Angst haben, denn du hast nichts zu verlieren in dem Sinn. Wenn du dich islamisch korrekt kennenlernst, inshallah, hast du nichts zu verlieren, gar nichts. Du hast ein Kennenlernen zwar gestartet, du hast dich dieser Anfrage vielleicht geöffnet, aber du hast nichts von dir hergegeben, was du bereuen musst, überhaupt nicht, sondern du bist ganz sachlich, ganz konkret und ganz nüchtern an diese Sache herangegangen, um zu schauen, hey, bin ich mit diesen Menschen kompatibel oder nicht? Und wenn man herausfinden sollte im Laufe oder auch ziemlich zeitnah, dass man es nicht ist, dann Assalamu alaikum, wa alaikum salam. So, also ne, man hat sich ja keine Menschen gebunden und solange man halt seine Grenzen einhält, hat man auch nichts zu befürchten. So, ich hoffe inshallah, dass ich diese Frage mehr oder weniger ein wenig beantworten konnte. Und wie gesagt, ich verweise nochmal auf mein Buch, inshallah. Ich freue mich, inshallah, euch das genauer vorstellen zu können, wenn es dann beendet ist, das Projekt. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wundervollen Tag. Passt auf euch auf, möge Allah uns beschützen vor allem Übel dieser Welt und vor dem Übel der Nächsten. Und wir hören uns inshallah beim nächsten Mal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.